Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiß und unser Thema lautet heute Expedition Fitness. Meine Zeit in einer Jugendbewegung. Welcome back, Tim.
Ja.
In unserem
wow.
Gefilden hier.
Ja. Dass es überhaupt wieder losgeht, ne? Man sagt, es gibt ja auch so das Phänomen, man sagt dann, jo, okay, wir machen da mal eine kleine Pause und dann
kommt man einfach nicht zurück.
Genau. Die Internetgesellschaft, sie vergisst sehr schnell und dann, ja, man, eine oder andere fragt sich noch, was war? War doch da dieser Podcast? Ach. Und schon ist der Nächste da, ne? Und vergessen ist man. Nee, ja. Wir sind wieder da und wir bleiben dran.
Genau, ich hoffe, ihr habt uns natürlich nicht vergessen, unsere lieben HörerInnen da draußen. Denn die Sommerpause ist sozusagen passend mit dem Wetter, was gerade so eintrifft bei uns hier in Mainz, ziemlich genau abgeschlossen.
Ja.
Für uns, für unseren Podcast zumindest.
Ja, genau. Der Winter ist da. Also wir haben irgendwie den Herbst vergessen, so habe ich das Gefühl.
Winter is coming.
Genau, ja. Also jetzt ist das alles vorbei, wie früh das wieder dunkel ist. Ne? Jedes Jahr irgendwie das gleiche Thema. Man kann sich einfach nicht dran gewöhnen, Christian.
Ja, machen wir noch einen kurzen Urlaubsrecap so. Wir hatten ja so einiges angeteasert, was wir so vorhatten.
Ja. Warst du denn sportlich in deinem Urlaub?
Ich war auch sportlich. Ja. Also der Basketball hat mich das erste Mal, oder so eines der ersten Male international auf Reisen gebracht. Das war sehr spannend.
So, wo warst du?
Ich war in der Slowakei.
Ich weiß es natürlich.
Beim European Youth Olympic Festival als Basketballschiedsrichter. Und das ist immer wieder sehr spannende Erfahrung, wie Sport und auch ja das Schiedsrichtersein so international verbindet. Welche unterschiedlichen Ansichten, welche unterschiedlichen Vorgehensweisen. Und letztendlich versucht man ja immer, es gleich zu machen, dass, also wenn da drei Schiedsrichter auf dem Feld stehen, dass die es gleich machen, austauschbar sind. Und es ist spannend, dass man, oder wie man sich dann versucht anzunähern, also oder ich sag mal, die leichten Unterschiedlichkeiten abzubauen.
Wir haben es ja alle gesehen bei der Europameisterschaft der Herren. Es sind ja einige wieder vorm Fernseher gewesen, die das vielleicht lange Jahre nicht gemacht haben. Und da konnte man sehen, diese Basketballschiedsrichter. Und dann habe ich dann auch da gesessen und ich weiß gar nicht, wer mich fragt. Und das macht Christian also.
Ja, das macht sowas Ähnliches mal Christian.
Genau, also. Ja. Also da sieht man auch, wie hochkomplex das ist. Es gab ja auch einen Vorfall, dass da Schiedsrichter auch da stark in der Kritik waren, glaube ich, das Turnier verlassen mussten, wenn ich
so, ne?
Ja. Also da hast du ja einen Knochenjob neben deinem Knochenjob hier in der Uni. Wann hörst du damit auf?
Mit meinem Knochenjob an der Uni? Bald. nicht absehbar, sage ich jetzt mal.
Also aber das läuft weiter mit deinem
Basketball. Gibt einem natürlich auch wirklich viel. Und wir hatten ja schon eine große Schiedsrichterfolge, deshalb möchte ich das jetzt müssen wir das ja jetzt nicht weiter aufmachen. Aber trotzdem, ich war
beruflicher Urlaub sozusagen. Du warst also in der Slowakei.
Kann man fast sagen, aber ich habe ja...
Blieb in der Zeit, diese slowakische Kultur ein bisschen zu erfahren?
Wenig, glaube ich, so muss ich dann doch zu sagen. Man war viel eingespannt, aber ich glaube, habe ich nicht schon in der letzten Folge hätte ich schon angeteasert, dass ich damals meine Dissertationsschrift abgegeben habe, damals. Ja. Und da hatte ich natürlich ein bisschen Zeit auch so privat, ohne Sport und ohne Hintergedanken. Ich war in den USA und in Spanien und ein bisschen innerdeutsch.
Man konnte das ja auf Social Media auch verfolgen, wo du so unterwegs bist.
Konnte man das?
Du bist ja ein Social Media Kid.
Ach ja, also gibt auch noch Geheimnisse.
Die plaudern wir auch immer noch aus. Ich habe auch so einen beruflichen kleinen Urlaub gehabt, der mich nach Oslo und Notodden, also nach Norwegen geführt hat, zusammen mit Henning Harnisch, den wir schon mal hier hatten, und zusammen mit Ludwig Voss und Ingo Schiller, die bei Werder Bremen bzw. aus Bremen sind und dort auch Projekte haben. Wir waren auf den Spuren der norwegischen Sportkultur und um es stark abzukürzen, könnte man auch mal eine eigene Episode draus machen. Es war sauspannend und es war toll.
Mhm. Schön.
Tolles Land, absurdes Land. Da wohnen ja nur 5 Millionen Menschen, sehr reiches Land, die sind ja auf Öl gestoßen, wie wir alle wissen. Und die Kombination aus dieser großen Fläche, diesem großen Reichtum und dieser kleinen Gruppe sozusagen auch immer in der Reibung zu anderen skandinavischen Ländern. Das ist wirklich spannend gewesen. Wir haben mit Journalisten, Sportjournalisten gesprochen. Ich habe den Holmenkollen besucht. Wir waren an der norwegischen Sporthochschule in Oslo. Wir waren beim Basketballverband in Norwegen. Und wir waren noch auf dem Land, muss man sagen, in der Schule. Eine norwegische Schule und waren dort im Deutschunterricht.
Ja, da machen wir eine eigene
Episode. Ich wollte gerade sagen, ja.
Da könnte man jetzt fast einen Punkt dahinter setzen und als schönen Cliffhanger stehen lassen für zukünftige Episoden. Ja, schön. Das war unser kleiner Summer-Recap und ich würde mal sagen, wir gehen direkt los, weil wir ja ein spannendes Thema heute haben, was besonders mich betrifft, meine Promotionszeit vielleicht auch.
Wie schön.
Wie schön. Wir gehen mal in the News und was ist so vielleicht auch mit Blick auf Wissenschaft und unseren Knochenjob, wie du eben gesagt hast, so Neues gibt.
Ja, was gibt's Neues? Christian Theis ist promoviert. Wer hätte es gedacht? Yes, erinnerst du dich? Seit der ersten Episode habe ich rumgestichelt und rumgequengelt. Ja, werd du da erstmal fertig und zack, ist fertig geworden. Ne?
Ja, eigentlich musst du dir jetzt was Neues. Ja, ich freue mich natürlich sehr. Du musst dir was Neues bereitlegen. Eigentlich könntest du jetzt sagen, man ist die Habilitation fertig.
Ja, so nach dem Motto,
wird Zeit. Ja, so,
ja.
Also irgendwas Neues musst du dir aufnehmen.
Das musst du dir aber selbst suchen, glaube ich. Du musst dir selbst nochmal so eine Hürde aufbauen und dann, wenn die Hürde steht, dann kontrolliere ich das.
Kommuniziere ich dann mit dir?
Ja, ja,
und,
genau.
Ah ja, okay.
Ja. Mhm. Nee, genieß das, glaube ich, erstmal so. Ne? Es wird ja gleich darum gehen, wie man promoviert, dann auch mit einer Ethnografie und dann noch in dem Thema Fitness. Also wir wollen dich ja heute zum Thema machen, wie du das Abenteuer erfahren hast in dem Bereich. Aber jetzt auch als promovierter Wissenschaftler, ich nehme die Frage schon mal vorweg, wie fühlt es sich an?
Noch nicht so viel anders als vorher, aber so ein Projekt erstmal so mit so einer, man kriegt ja dann so eine Urkunde, ja, und so ein Projekt mit sowas in der Hand, also mit so einer Urkunde irgendwie so abzuschließen, ist natürlich schon erstmal ein schönes Gefühl.
Du kannst jetzt so eine Strategie für dich überlegen. Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, die Leute müssen alle meinen Doktortitel nennen. Also mit der Versicherung zum Beispiel sprechen. Ne? Und dann sagen die ja zuerst mal, Herr Dr. Theis, habe ich für Sie folgende Angebote. Und dann kannst du entweder sagen, ja, mit dem Doktor können wir sein lassen. Oder du ziehst dir das die ganze Zeit rein. Ne? Du kannst dir sogar aufs Klingelschild schreiben lassen. Ne? Vielleicht ein Tipp von mir, du kannst für 8 Freaks eine Weinprobe organisieren. Wenn du das mit Dr. Theis machst, glaubt jeder, da wird nichts passieren. Die kommen da mit Geld in der Tasche, benehmen sich ordentlich und fahren wieder nach Hause. Also du kannst den auch nutzen, um was vorzutäuschen. Was wird deine Strategie sein mit dem Titel?
Ich sammle noch gerade Optionen und ich bin auch sehr dankbar. Bin dankbar für deinen Input. Hab mich noch nicht damit so beschäftigt, wie auf welchen unterschiedlichen Karten ich den alle platzieren kann. Aber was ich gelernt habe, ist, dass der Doktor, das Promoviertsein, der einzige Titel ist, den man irgendwo eintragen lassen kann.
Ja, ja.
Also praktisch sind wir dann, wir zwei, ach wie schön, dass ich das mal sagen kann, sind zumindest von der Ansicht unseres Passes, unseres Ausweises, äquivalent.
Ach, du willst jetzt dieses One and a Half Sportsman auch kippen und auflösen, warum das so hieß. Ne? Und,
herzlich willkommen
in meiner Welt.
Den Professor kannst du dir sonst wo...
den verliert man schnell wieder.
Den trägt dir niemand ein.
Den
trägt dir niemand ein.
Naja, hast du vollkommen recht. Nee, das ist doch gut.
Aber interessanterweise würde mich das interessieren, warum das so ist. Weißt du das? Da habe ich mich noch nicht drüber befasst.
Ja, es ist ein akademischer Grad. Ich glaube, es ist der einzige relevante akademische Grad, den wir so haben. Das andere ist eine Berufsbezeichnung.
Ah, okay.
Also Positionsbezeichnung, muss man sagen, die ich natürlich auch wieder verliere, wenn ich nicht mehr Professor sein will, sondern eine Surfschule auf Rottos eröffne.
Ah ja, okay.
Was ich nicht mache. Aber genau, vielleicht, aber Rodos, da war ich ja zum Beispiel, und jetzt habe ich so ein nächstes Midlife-Crisis-Thema, da brauchst du ja noch ein klein bisschen, was mit Kitesurfen eigentlich? Also ich habe gedacht, ich habe die da beobachtet, fand es total geil, so, und habe ich gedacht, oh Gott, die jungen Leute und sowas. Aber als sie dann näher kamen jeweils, die Person, habe ich gesehen, die sind 60.
Genau.
Die sind 60, die KitesurferInnen. Und dann dachte ich, das könnte ich ja auch noch machen, weil das sah wirklich cool aus, da so hoch und dann ist man so ein bisschen in der Luft und dann kommt man wieder runter und ist super schnell und Aber Materialproblem. Ich war nie jemand, der so aufwendig irgendwelches Zeug zusammenbaut. Das sah fies aus.
Mit ja,
so
diesem Ding.
Ich glaub, schon mal gemacht?
Das habe ich in der Tat noch nicht gemacht. Ich bin eher beim Windsurfen hängen geblieben. Aber da bin ich ja auch so einer, der sehr gerne von aufgeregtem Material zehrt. Also ich bin auch nie so der große Umrigger gewesen, sage ich jetzt mal, dass man, oh, jetzt ist ein bisschen mehr Wind, komm, mach mal einen halben Quadratmeter Segel mehr drauf. Da war ich irgendwie sehr faul immer. Ja.
Oder du bist schon Materialtyp eher. Du würdest auf dein Kite aufpassen, auf jeden Fall es ordentlich zusammenlegen. Auch ja, im Gegensatz zu mir.
Dann doch schon. Würdest du denn eher so, wie hier irgendwelche...
Ja, ich wollte gerade sagen, gut, dass du dich schon umsiehst. Vielleicht können wir das den ZuhörerInnen mal vermitteln. Ich lasse gerne Dinge verkommen. Ja, zum Beispiel Podcast-Räume und stelle seit Monaten in Aussicht, dass ich alten Schrott wegräume, kistenweise, und mach's nie. Also ich lüge dann tatsächlich auch.
Ja,
ne, offensichtlich. Aber, unabsichtlich, aber wenn es das gibt.
Irgendwann nimmt mir das nicht mehr übel. Nimmt man dir das nicht übel, weil man weiß. Dass, also
ja, jetzt räume ich weg. Ja, komme ich im Auto vorbei, jetzt räume ich weg und dann nichts passiert. Ja. Stattdessen kommt man in den Podcast-Raum und sieht, dass da 10 Longboards an den Schallschutzdingern lehnen und die auch noch so halb abknicken und sowas. Mit so einem Typen würdest du Kitesurfen gehen.
Ja,
das wäre gefährlich.
Also ich sag mal so, ist auch ein bisschen erfrischend so.
Ja. Ja,
manchmal sind ja so Gegensätze irgendwie interessant.
Einer verträgt alles, andere räumt auf. Das ergänzt sich dann auch ganz gut. Ne?
Du kochst, ich esse, so ungefähr. Ja, ja, der Klassiker.
Ja.
Nee, genau.
Kitesurfen. Aber das ist ja alles nicht the News. Du hast richtig angekündigt. Wir wollen mal sagen, was passiert alles so in unserem vielleicht sportwissenschaftlichen Umfeld. Ich freue mich gerade auf eine Tagung, die in der Vergangenheit sein wird, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Also, es hat die Tagung Sport und Raum in Hamburg stattgefunden am 28. und 29. September.
Ja, Tim, da hast du nicht mit meiner Late-Night-Session, geregelt. Je nachdem, wann ich hier den Podcast
habe. Wir haben jetzt Oktober.
Ja,
genau. Da freue ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal drauf, dass das Thema Inklusion, Diversität und Raum haben in Hamburg, also Räume, die für Inklusion Möglichkeiten haben. Unter anderem gibt es dann Vortrag, auf den ich mich sehr freue, zum Wheelchair-Skateboarding. Und da ich ja den Vorsitz in dieser netten Kommission Sport und Raum habe, freue ich mich da sehr drauf, da einfach nur so ein bisschen als Chair zu kommen, gucken, was da passiert, selbst keinen Vortrag zu haben. Es kommen sau viele nette Leute, ich freue mich sehr drauf.
Ja, dann mache ich doch direkt auch noch einen kleinen Rückblick, der auch in der Tat ein Rückblick ist. Es gab eine Methodentagung in Essen. Schöne Grüße gehen raus an den Ethnographen-Stammtisch, die hier auch mit federführend diese Tagung organisiert haben. Und es war schön, da war ich in der Tat als Tagungstourist, auch wenn ich natürlich von meinem Thema hier durchaus irgendwas auch hätte beitragen können. Aber das war so kurzzeitig nach meiner Disputation, weshalb ich dann gerne mal den Zuhörer gemacht habe. Und es ging um qualitatives Forschen in der Sportwissenschaft. Und das war auch teils interdisziplinär. Soziologen waren da. Und ich fand es sehr spannend und erfrischend, mal so zu sehen, wie so Methoden auch Disziplinen verbinden können. Das war sehr schön und und bin gerade noch so in so einem entspannten Zustand, super, muss ich sagen. Also das trifft schon zu, was du gesagt hast. Blicke schon so ein bisschen aufs nächste Semester, plan hier schon mal so ein paar Kurse.
Du hast viel vor, ne?
Ja.
Du hast viel vor.
Deshalb fange ich auch schon relativ früh damit an, jetzt so, weißt ja, ich bin ein sehr planender Mensch und macht das jetzt schon so, ganz entspannt.
Da geht ja, für die, die es nicht wissen, du hast eine neue Stelle angenommen an der Universität und hast jetzt relativ viel Lehre in den nächsten Semestern, kann man schon mal sagen.
Ja.
Unter anderem auch so spannende Dinge wie eine Skiexkursion.
Ja, richtig? Genau.
Ja.
Schneesport-Kompaktveranstaltung, wie das so schön heißt. Und
oh je.
Was heißt oh je?
Du hast nur damit zu tun, so stelle ich es mir vor, die Leute vom Saufen abzuhalten, 24/7, oder ist es anders mittlerweile?
Ach, also davon abhalten kann keine Rede. Also,
ach ja, du bist ja Teil einer Jugendbewegung.
Ja, genau. Nein, schauen wir mal, was passiert.
Spannendes Thema Skifahren. Da könnten wir auch mal eine Episode machen. Skifahren, Skiexkursion, Schule und Ski, Nachhaltigkeit etc.
Auf jeden Fall.
Haben wir also noch nicht, ne?
Großes Thema. Ja. Aber ich habe auch spannende Basketballkurse, spannende Hospitationen in sportpädagogischen Lehr- und Lernfeldern. Also da kommt ein bisschen was auf mich zu, jawohl. Mhm. Aber ich freue mich drauf, super, und bin aktuell noch sehr, sehr guter Dinge, dass das alles schön wird.
Ja,
genau.
Die Studierenden hier freuen sich bestimmt auch drauf.
Ja, das ist mir nicht egal, natürlich, aber ich hoffe natürlich, dass sie sich auch drauf freuen.
Ich würde mich drauf freuen, wenn ich eine Veranstaltung bei dir hätte.
Ja,
das, sicher auch gut organisiert.
Das auf alle Fälle,
ja.
Genau.
Genau, noch eine Sache, da du ja jetzt auf deiner Promotionsstelle weg bist hier in der Abteilung, werde ich die im nächsten Jahr neu besetzen und damit kann ich auch für unsere Abteilung ein neues Forschungsthema platzieren. Das würde ich gerne diesmal wirklich groß, ne, als eine Forschungsgruppe aufziehen zum Thema Zugang und Verbleib zum Sport. So wirklich mal so groß genannt. Also wir machen das Fitnessding nicht nochmal. Das hast du dir ja damals so ausgesucht. Ne? Ich hatte ja mehrere Themenbereiche, die möglich waren. Ich würde es diesmal ein bisschen stringenter machen. Habe ich dir das aufgedrückt? Du guckst so fragend.
Ich gucke gerade Fragen, weil mir die Frage häufig, ich möchte deinen Gedanken jetzt nicht zu deinem neuen Forschungsprojekt, da kommen wir gleich drauf zurück. Aber ich muss wirklich nochmal drüber nachdenken, wie ich dazu gekommen bin.
Hab ich, nee.
Du hast mir es nicht aufgedrückt, auf gar keinen Fall, liebe HörerInnen. Da war ich schon groß selbst mit beteiligt, aber ich frage mich rückblickend schon noch, wie wir so die ersten, wir hatten mal so eine Brainstorming-Session draußen auf den weißen Stühlen unter der Linde? Keine Ahnung.
Ja,
Bäume bin ich nicht so. Mit Bäumen bin ich nicht so.
Also wer nach Mainz kommt und promoviert, muss immer durch diese weiße Stuhl unter den Linden-Situationen durchkommen. Ne? Das regt so an zum Nachdenken, zum Kreativwerden und sich aber auch ein bisschen anpassen an die Thematiken, die ich glaube dann vorgeben, weil ich könnte ja gar nicht alles betreuen. Ich glaube, ich habe dir so verschiedene Themenfelder angeboten und wir haben darüber diskutiert, was eignet sich sowohl zu deinem Interesse, aber auch zu den Aussichten, die man damit verfolgen kann. Ist ja gelungen letztendlich
bei dir. Ja, Achtung, schlechter Wortwitz, das ist praktisch die Lindenstraße zur Promotion.
Sehr gut, genau. Also das kommt dann wieder und diesmal zu einem Thema, das werde ich ein bisschen mehr vorgeben, weil das würde ich gern tiefer behandeln, weil das in Zukunft sehr interessant wird für Verbände und Vereine. Nicht, also auch, warum kommen eigentlich Kinder? Das haben wir noch relativ gut im Griff, finde ich, in der Forschung. Aber was ich spannend finde, in Zukunft danach zu forschen, im jungen Jugendalter, warum bleibt jemand eigentlich dabei?
Ne? Das heißt, deckt sich das praktisch mit, ich frage mich nämlich gerade, ist das ein Unterschied zu der Dropout-Diskussion? Weil man kann es ja von zwei Perspektiven betrachten. Warum bleibe ich dabei? Beziehungsweise warum höre ich auf? Ist das praktisch äquivalent und ergänzt sich gegenseitig?
Ergänzt sich ein bisschen, aber ist bewusst auf den Verbleib gesetzt, weil dadurch so eine Adressatenorientierung entsteht und dadurch eine Ankopplung an die Jugendforschung entsteht. Also wie ändert sich junges Leben und was muss jungem Leben eigentlich geboten werden, damit es gerne irgendwo teilnimmt? Und damit ist ja auch mehr als ein Sportverein eigentlich komplett institutionelles und von Erwachsenen organisiertes gemeint. Mhm. Da können wir vielleicht bei deiner Forschung ja auch nochmal dazu kommen. Wir hatten ja auch einen interessanten Punkt. Gibt es überhaupt noch sowas wie genuine Jugendräume? Ne? Das würde ich gern nachher nochmal mit dir besprechen,
weil
ich das eine spannende Idee fand. Mhm. Genau, also darum, da freue ich mich total drauf. Also ich fange total gern Dinge neu an. Ja, und da kannst du immer so schön vorbereiten, ne? Wo geht's hin, was könnte inhaltlich interessant sein, wo gibt's Kooperationen, was könnte auch strategisch interessant sein für den Nachwuchs, das finde ich immer sehr schön.
Verbleib im Sport, also im organisierten Sport?
Nicht zwingend.
Okay, weil das verbindet man natürlich sehr stark damit. Ich frage mich auch gerade, wie man das Informelle so misst. Also, gell?
Ja, in der Szene, mal schauen. Ja.
Kommen mir gerade so ein paar Gedanken einfach so dazu. Ja, schön.
Ja, genau, da freue ich mich drauf. Das sind so die Zukunftsgeschichten und persönlich, sportlich, da sprechen wir doch auch immer gerne drüber. Ich gehe das Thema Triathlon jetzt nochmal vernünftig an, ab Oktober.
Ja.
Trainiere ich ein Jahr und ich habe echt Bock, so mit den Ausdauergeschichten nochmal reinzugehen. Mhm. Diese Pumperei muss ein bisschen reduziert werden.
Ja.
Im Gegensatz zu deinen Vorhaben, wenn ich dich so ansehe. Ne?
Also Gott sei Dank haben wir noch keinen Videopodcast. Nein. Ja.
Also du hast, das kann man ruhig auch offen sagen, du hast gut zugelegt.
Muskelmasse-mäßig.
Während der Promotion können wir auch noch drüber sprechen.
Ich habe so Probleme mit dem vielen Essen.
Ja.
Also wirklich.
Bist du immer noch, du isst viel, oder?
Was heißt viel? Also ich tracke, aber auch jetzt nicht, um irgendwie, keine Ahnung, so auf die Bühne zu gehen, wie man immer so sagt. Nee, weil mir das einfach, ich finde das sehr interessant, so Self-Tracking, bin ich ein Typ für, Leben in Zahlen, macht mir finde ich interessant, und Angst und interessant, aber wenn ich dann teilweise Belastungstag habe, also Training an einem Tag und dann irgendwie, keine Ahnung, aus dem Studio oder vom Lauf komme und dann nochmal 900 Kalorien praktisch mehr noch essen
muss. Gebe ich dir einen Tipp, Ben & Jerry's Netflix und Chill. Hat 1100, also was krieg ich problemlos innerhalb von 20 Minuten runter.
Ja, aber ich mache hier nicht so Dirty Bulk. Also wie das so schön heißt. Okay. Also nicht so Junkfood läuft, sondern dann versuche ich schon auch irgendwie, also ich peile so 400 im Plus an. Ja. 400 ja. im Plus, also 400 Kalorien im Plus. Und oh, das ist manchmal schon echt.
Ja.
Manchmal
ja, okay.
denke ich mir, du hast mal Shakes, irgendwann
das musst
gesagt,
du ohne genau, Kauen machen,
genau,
ne? oder?
Du hast ja. irgendwann mal gesagt, du hättest diese Mass Gainer
ja. Ja, ja.
Verwendet. Diese sind so Shakes, gell?
Ja.
Ja, da bin ich aktuell fast am Überlegen, ob ich auch mal sowas.
Ja,
aber für mich hat Essen schnell, immer noch ne? was mit Genuss zu tun irgendwie. Und so stupides Reinschaufeln,
ist
was nicht
ist ein interessanter
schmeckt.
Ansatz, ja. Ja? Ja, aber, ja.
Also was nicht so
400 boah. Drüber geht ja wahrscheinlich noch, ne? Aber man kann es ja noch weiter übertreiben eigentlich. Ne?
Ja, aber dann, meine Theorie dahinter ist, zumindest meine trainingswissenschaftliche Theorie, ist, dass dann zu viel an unnötigem Fett auch angesetzt wird, ja.
Ist ein spannendes Thema, ist ein Nerd-Thema und ist aber auch ein bisschen dummes Thema irgendwo am Ende auch immer, oder?
Dumm inwiefern?
Weil man sich so mit seiner Oberfläche und so sich selbst so beschäftigt. Das hatten wir ja auch alles, ja. zumindest war das mal eine ethnografische Vorbereitung, dieses egozentrische und körperbildorientierte. Mhm. Wir müssen nachher in diesem Podcast, eignet sich ja dazu gut, über Schönheit tatsächlich sprechen und ja. über wie sehr wir beide hängen geblieben sind mit unseren Fitness-Ethnografien. Wir müssen ja eigentlich auch raus aus der Szene.
Ich muss schon auch gerade sagen, dann lass uns, wir verschwimmen schon gerade so ein bisschen,
ja.
lass uns the News zumachen,
ja,
noch kurze
ja, ja.
Transition und dann gehen wir ins Thema.
Ja, okay.
Ja? Okay, Leute. Here we go. Ja, und eine Sache habe ich eben vergessen. Tim, herzlichen Glückwunsch, du hast geheiratet.
Ich habe geheiratet, genau. Ich habe am 25.08.2022 geheiratet.
Ja.
Und das war ein ganz toller Tag, den wir in Mainz gefeiert haben. Du kamst auch noch zum Beglückwünschen vorbei und... Ja, da steckt so viel natürlich drin bei so einem Thema. Da müsste man, würde ich auch gerne mal machen, wenn es zum Sport passen würde, eine eigene Episode über Liebe machen. Das ist meine zweite und hoffentlich letzte Hochzeit gewesen. Das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen. Und das ist eine verrückte Geschichte, die mir da passiert ist und die jetzt irgendwie ein Happy End gefunden hat. Und das
Schön.
Macht mich total glücklich. Es war ein ganz toller Tag.
Ja, das freut mich wirklich auch sehr. Und ich war ja auch, wie sagt man, ich möchte mich nicht zu groß stellen, aber ein kleiner Teil des Tages, weil ich auch dabei sein durfte.
Es kommt ja. noch eine große Feier, Christian, da wirst du eingeladen sein.
Oh, da freue ich mich ja. noch viel mehr drauf. Auch
genau.
auch. Na, ja. Es war sehr schön und es war eine tolle Location, muss ich sagen, habt ihr gefunden und es war sehr angenehm und ja, das ist doch eine schöne Transition eigentlich so, dass
Total.
Wir auch noch eine Liebes-Episode irgendwann mal machen.
Ja, ja über Liebe kann ich viel reden, aber es muss dann doch wieder jeder für sich finden, aber ich habe die Liebe meines Lebens gefunden.
Und da würde ich jetzt direkt gerne rausjingeln. Das ist doch schön.
Das sage ich jetzt vor allen, von diesen 100.000 Leuten hier im Podcast.
Okay. Jetzt kommen wir
jetzt
von Liebe zum harten
ja.
Eisen
ja.
im Fitnessstudio.
Expedition Fitness haben wir es genannt und ich fände es schön, wenn wir es ein bisschen so aufziehen könnten, wie als wäre Reinhold Messner zurück. Damals, wer ihn noch kennt, keine Ahnung, aus den Anden oder aus dem Himalaya und hält einen Dia-Vortrag und man hängt ihm gespannt an den Lippen und versucht alles rauszukriegen, was er aus seiner Reise so entdeckt und erfahren hat. Und insofern würde ich gerne mal... vielleicht gar nicht so wissenschaftlich anfangen, sondern eher mit dem Abenteuer Ethnografie, das es ja ist. Du hast einen Ethnografen-Stammtisch, habe ich gehört, da wird man sich vielleicht auch das ein oder andere erzählen. Es gibt ein tolles Buch, Abenteuerfeldforschung heißt das, wo Ethnografen, Ethnografinnen sich gedacht haben, Ethnografie wirft so viele Geschichten ab, die gar nicht den Weg in die Wissenschaft finden. Und eigentlich sind die aber auch erzählenswert. Also woran machst du eigentlich, was hast du zu erzählen? Was sind es die Menschen, die Orte? Was sind deine Einsichten, Erfahrungen? Was bringst du so mit aus 4 Jahren intensivem Dasein, Dabeisein in der Fitnesskultur?
Also was ich definitiv noch mitbringe, weil du Reinhold Messner angesprochen hast, sind noch alle meine Finger und alle meine
Zehen. Stimmt das? Ja, fand ich als Kind spektakulär, dass der Zehen verliert. Ja.
Ja. Was bringe ich mit? Also grundsätzlich ist Ethnografie, also Feldforschung, teilnehmende Beobachtungen im Feld, vielleicht für die, die sich
ja.
mit der Methode oder
man
die damit jetzt vielleicht
dabei
nicht,
und zwar lange und man macht mit, also
genau.
mal ganz laienhaft.
Man versucht das praktisch aus der Innenperspektive wahrzunehmen und dann mit einem Schritt raus die eigenen Beobachtungen, die eigenen Wahrnehmungen für sein Feld und für die Wissenschaft zu beschreiben, ist, glaube ich, das richtige Wort. Und letztendlich gibt es ja ein Wort, was so Grenzerfahrungen, ja, in der Feldforschung, was existiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz, ganz viel, was ich erfahren habe, hat sicherlich nicht in meine Dissertationsschrift geschafft. Das ist auf der einen Seite, fragt man sich immer so, auch ein bisschen schade so, weil man ich dir jetzt Sachen erzählen kann, die man nicht nachlesen kann. Aber die sind dann auch immer wieder spannend, weil man muss, glaube ich, besonders in einer Zeit, ich habe sehr lange im Feld verbracht, also für, gibt natürlich noch Leute, die wesentlich länger irgendwie eine Langzeitethnographie betreiben, irgendwie 10 Jahre und mehr. Also ich war ungefähr 3 Jahre, ein bisschen weniger als 3 Jahre Teil des Feldes und habe da wirklich ganz ja spannende Erfahrungen machen.
Und wenn du jetzt, was wären so deine Dias, wenn du jetzt da, du kommst jetzt hier in die Stadthalle mit deiner Expedition, was für Bilder hast du uns mitgebracht? Was ist so ein Bild von Räumen, von Menschen, von Dingen, die du gesehen hast, die vielleicht für jemanden, der nicht in dieser Fitnesskultur ist, das nicht kennt und sagt, okay, spektakulär oder besonders?
Da gibt es zum Beispiel einen Begriff der Feldforschung oder grundsätzlich auch der Kulturforschung, der dreht sich ja um Artefakte. Ja? Also um kulturinterne Artefakte, um irgendwelche Gegenstände, ich beschreibe es jetzt mal so, um Gegenstände, die vielleicht jemand, der nicht Teil der Kultur ist, anders wahrnimmt,
das find ich spannend,
als jemand, der in der Kultur ist. Und ein ganz triviales Beispiel habe ich dabei und das ist zum Beispiel der Spiegel.
Ja, sehr schön.
Der Spiegel im Fitnessstudio, auch von Anne Hohner 1982 schon mal so im Thema Bodybuilding so ein bisschen thematisiert. Aber für mich ganz spannend, weil einmal gibt's ja eine trainingswissenschaftliche Legitimation von so einem Spiegel im Fitnessstudio, wo man sagt, hey, ich sehe mich da und ich kontrolliere beispielsweise meine Übungsausführung.
Ja.
Ja, oder bewegungswissenschaftlich, je nachdem, wo man da die Grenzen ziehen mag. Also ich kontrolliere, ist mein Rücken gerade, keine Ahnung, wie tief gehe ich mit dem Hintern runter bei irgendeiner Übung, keine Ahnung. Aber dann gibt's auch noch die kulturinterne Legitimation, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach die Selbstbegutachtung von Trainingserfolgen. Also dieses Selbstbegutachten, das ist so präsent in allen Ecken und Enden des Kraftraums ist besonders.
Total spannend. Also schön, dass du das Beispiel gewählt hast. Der Spiegel ist auch sehr groß. Es ist oftmals eine ganze Wand, die verspiegelt ist. Und ich finde, wenn ich da reingucke, sehe ich mich auch immer selbst so als Teil eines Gemäldes mehr oder weniger. Du siehst ja nicht nur dich, du hast den Fokus auf dich, aber du kannst über den Spiegel auch den Fokus auf andere setzen, ohne sie direkt anzugucken. Also das ist ja auch noch so ein Aspekt davon. Also diese Spiegelwelt, wenn man da drin ist, das ist schon ganz spannend. Und hat sich bei dir denn, sag mal, die Nutzung des Spiegels oder das Verhältnis zu dir und deinem Spiegelbild verändert? Weil ich habe das ja selbst auch ansatzweise gemacht, diese Fitnessgeschichten. Das hat ja was Identitätsbildendes, so, ne?
Also ich zumindest muss selbstbewusst auch sagen, dass ich mich innerhalb dieser 3 Jahre, glaube ich, so oft in einem Spiegel gesehen habe, wie die letzten 10 Jahre davor nicht.
Ja.
Also es ist ganz klar, fast, ich kann kaum oder wenig, wenn ich meine Übungen mir vorstelle, zum Beispiel von gestern, da standen 11 Übungen auf dem Trainingsplan. Ich glaube, bei mindestens acht von diesen 11 stand ich oder vor irgendeinem Spiegel, beziehungsweise habe die Möglichkeit gehabt, durch Kopfdrehen mich irgendwo in einem Spiegel zu sehen. Wo hat man das denn sonst?
Ja. Das Schöne ist ja, das finde ich immer ganz schön. Spiegel ist ja ein ganz altes Produkt. Es ist ja gar nicht so ein topmodernes Ding, aber es ist so zentral. Auch in diesen ganz modernen und sich immer wieder erneuernden Fitnessstudios, seit wann gibt's Spiegel? Keine Ahnung. Willst du was schätzen?
Oh Gott,
da hast du mich jetzt. Glas, Spiegel, vielleicht 16. Jahrhundert, keine Ahnung, 17.
Ich glaube, man hat
5. Was gucken wir mal nach? Rätselt mal bitte mit. Ich sag, der Spiegel ist aus dem 17. Jahrhundert. So, das ist wahrscheinlich völlig falsch.
Das ist völlig falsch, glaube ich.
Was meinst du, früher? Deutlich
ja,
früher?
Ja, ein Spiegel? Ja, glaube ich.
Ja.
deutlich
glaube ich. Ich glaube, dass die vorher ins Wasser geguckt haben noch und sowas.
Ja?
Ja, und sie, ja, ich glaube, den gibt es erst im 17. Jahrhundert. Oh, da bin ich, freue ich mich drauf, das zu gucken.
Soll ich parallel nachschauen?
Wir machen es gleich mal.
Wir machen es gleich.
Aber okay. Ich wollte vielleicht noch...
wir lösen es diese Episode noch ja. Wir lösen es diese Episode noch auf, liebe Leute.
Oh, ich geb meinen Professorenstatus ab, wenn ich mehr als 500 Jahre falsch liege.
Ich überlege mir gerade so, was hat sich denn so...
Spiegel 17. Jahrhundert.
Nein.
Und zwar von Friedrich von Spiegel entwickelt.
Ja, ja,
genau. So, pass auf. Und weil es gibt ja auch viele Artefakte, die man in so ein Fitnessmuseum stellen würde, die wesentlich moderner sind. Also ich finde ein spannendes Artefakt auch immer diese Treppe, die im Boden versinkt. Mhm. Die nutze ich auch manchmal so auf Vorträgen, um diesen Nihilismus des ganzen Projekts zu zeigen. Also das finde ich immer ganz erstaunlich, wenn ich sehr früh morgens trainieren gehe, schön McFit, 7 Uhr, und dann ist das Ding mehr oder weniger leer samstags morgens, außer zwei Zombies, die diese Treppen in den Boden drücken. So, das ist ein Bild. Mhm. Hast du noch weitere Artefakte, die du ins Museum stellen würdest?
Ganz viele. Also ganz viele Artefakte.
Sag mal noch eins.
Den Kopfhörer zum Beispiel.
Ja, hast du öfter schon gesagt.
Den Kopfhörer finde ich ganz spannend, zumindest bei den... bei den jugendlichen Trainierenden war das doch so, dass der zwei Funktionen, und das ist für mich wieder so ein Artefakt, außerhalb des Gyms ist der Kopfhörer wahrscheinlich Mittel zum Zweck, um irgendwie Musik zu hören. Also ja, genau. Mhm. Oder vielleicht auch beim Laufen motiviert zu werden, keine Ahnung, irgendwie in so einen Groove zu kommen, ja, so und so. Aber es gibt auch, und teilweise konnte ich das auch nachvollziehen, gibt auch Leute oder Trainierende, die mit anderen auf der Fläche, obwohl sie Teil eines ähnlichen, vielleicht eines ähnlichen Lifestyles sind, eher nicht interagieren wollen. Und deshalb setzen diese Kopfhörer auf, weil das praktisch so ein Zeichen ist wie, ich möchte jetzt hier nicht angesprochen werden, bitte lass mich in Ruhe. Da habe ich auch zum Beispiel ein Zitat hier gerade vor mir, lustigerweise ein Ankerbeispiel. Und da sagt ein Befragter in meinen Interviews, hat gesagt, Zitat: Es gibt Leute, die wollen beim Training ihre Ruhe haben. Die haben ihre Kopfhörer drin. Man kann die Leute einschätzen, auch wenn man die nur so ein bisschen kennt, sodass man weiß, dass der oder die lieber ihre Ruhe haben möchte. Mhm. Zitat Ende.
Total spannend. Das ist auch eine Szene, gerade in Fitnessstudios, die viele auch nutzen, um privat, isoliert, trotzdem in einem Kollektiv zu sein. Und das hat ja auch, findet ja auch seine Erweiterung beim kompletten Social-Media-Leben eigentlich, dass man total solitär verbringen kann. Auf der einen Seite eine Vereinsamung, auf der anderen Seite aber ein ständiges Teil von etwas sein. Also ich finde das Fitnessstudio tatsächlich auch in dem Hinblick aber ein sehr modernes Setting, ne, dass das möglich ist. Das ist spannend. Das finde ich. Also genau diese Dinge sind für Ethnographie so unglaublich spannend, dass man auch an Details, ne, das könnte man jetzt auch in einem Seminar toll machen, was für Artefakte drin, was steckt da gesellschaftlich dahinter. Aber vielleicht nochmal zu dir und deinen Erfahrungen. Also Reinhold Messner, der, weiß nicht, überlebt dann eventuell knapp, verliert zwei Zehen, das sind ja auch Sachen, die man erzählen kann. Hast du etwas erlebt, wo du sagen würdest, oh, das war in diesen Jahren vielleicht was Besonderes, oder ich habe was über mich gelernt, ich habe eine Sicht auf mich oder auf die Welt verändert, also war es eine Bildungsreise für dich sozusagen?
Also eine Bildungsreise im Sinne von, dass ich mich entwickelt habe von Standpunkt A zu irgendeinem Standpunkt B, auf jeden Fall. Mhm. Also auf jeden Fall. Du wolltest ja auch noch über Schönheit und Thema Körper sprechen.
Ja.
Deshalb mache ich das Thema jetzt nicht auf. Aber was ich spannend fand, war insbesondere die enorme Relevanz, die, ich nenne jetzt einfach mal das Wort ganz oberflächlich, Tutorials oder How-To-Videos auf YouTube beispielsweise oder irgendwie auf einer Social-Media-Plattform, die enorme Relevanz, was solche Tutorial-Videos auch im Thema Bildung für junge Leute haben. Ich war einmal Teil, das hat es übrigens in meine Dissertationsschrift geschafft, ich war einmal Teil eines Trainings, wo es um Bankdrücken ging bei zwei Mittrainierenden von mir. Und da gab es einen Disput, wo der eine an die geführte Bank gehen wollte und der andere ans freie Bankdrücken. Mhm. Ja, und dann ging es darum, hey, aber ist dir denn die Tiefenmuskulatur egal? Also so mit so Worten wurden dann um sich geworfen, ja. Und dann wurde irgendwann das Smartphone gezückt und dann wurde praktisch eine ganz kuriose Situation, ein 8-Minuten-Video hat der eine Trainierende, der fürs freie Bankdrücken war, uns unter die Nase gehalten. Mhm. Das hat dann 20 Sekunden hat der andere Kollege sich das angeschaut und ich auch. Ich war eher so ein bisschen passiv in der Aktion, weil ich mich wirklich, war ich in der, ja, in der Situation eher so, okay, mal gucken, was so passiert, ja. Und nach 20 Sekunden hat der Eintrainierende dann entgegen, ach, von dem Autor, sag ich jetzt mal, dem YouTuber, der labert doch eh nur Mist, hat sein eigenes Smartphone gezückt und hat praktisch gekontert mit einem eigenen YouTube-Video. Also hier wurden praktisch Autoritäten Autoritäten als, ja, Legitimationsgrundlage fürs eigene Handeln herangezogen, die sich online widersprochen haben.
Das wäre doch auch ein schöner Titel für die Ethnographie, wäre dann Krieg des Wissens.
Ja.
Sowas, ne? Mhm. Ja. Total schön. Und große Ethnograph Walcott hat ja auch bei der Ethnographie immer das Thema gehabt, wir müssen rausfinden, was nicht nur in bestimmten Situationen für eine Person gilt oder für alle Personen gilt, sondern wir müssen das rausfinden, was in einigen Situationen für einige Menschen gilt. So, ne? Und ich glaube, da hast du an dem Punkt tatsächlich etwas zu Jugend Bewegung, ne? Tatsächlich eine Feldforschung in der Jugend betrieben, die weit über dieses Segment Fitness interessant ist. Und dieses Thema Wissenskulturen, was du hier im Vordergrund hast, das wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten noch massiv begleiten, wird Schule zum Teil in Frage stellen, unterstützen, Studium auch. Wir müssen auch in unseren Seminaren damit arbeiten, dass es Wissen gibt. Ne? Ich sage jetzt einfach mal, Wissen gibt.
Also vielleicht für alle da draußen nochmal kurz, weil ich jetzt gleich noch eine Sache sagen werde, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und die ich sehr interessant fand, weil du auch eben Erlebnisse im Feld angesprochen hast, möchte ich noch ein Erlebnis teilen. Aber nochmal kurz zu meiner Forschung grundsätzlich. Ich habe mich in einem großen Teil praktisch als Einstieg um eine Kulturbeschreibung, Jugend, Fitness, Lifestyle gekümmert. Praktisch oberflächlich soll jetzt nicht negativ besetzt sein, aber weitgreifender ist vielleicht ein anderes Wort, eher weitgreifender die Kultur beschrieben und dann spezifisch mich noch auf ein Phänomen fokussiert in einem zweiten Schritt. Und das hast du gerade schon gesagt, das waren die Wissenskulturen. Jetzt noch einen Satz dazu, was ich im Feld auch erlebt habe, habe ich auch angedeutet im Thema Kulturbeschreibung, Thema Voyeurismus im Fitnessstudio, wo sich besonders weibliche Befragte häufig beobachtet gefühlt haben. Mm. Und da geht eine Sache einher und das finde ich auch mit Blick auf Schönheit, doch war für mich ganz, ganz besonders zu erfahren, Thema ich nenne es jetzt so mal Sexualisierung der Jugend, Also ich war dann auch Teil der ein oder anderen Jugendgruppe, wo ich dann auch wo man als Feldforscher ein schlechtes Gefühl kriegt, wo dann über andere, und das sind so Grenzen der Feldforscher, mit sich selbst ein schlechtes Gefühl gibt, wo über anwesende weibliche Trainierende sehr sexistisch, muss man doch schon sagen, objekthaft gesprochen wurde, wo ich einen passiven Weg gefunden habe, weil ich das Feld nicht stören wollte. Mm. Also die Kleingruppe, hätte ich gesagt, Leute, also ganz ehrlich, was soll das? Ja, lasst euch die Leute hier trainieren. Ja, was soll der Scheiß? Dann wäre ich aus dieser Gruppe rausgeflogen.
Ja. Interessant, ganz interessanter Punkt. Erstens für Feldforschung, weil Feldforschung ja häufig auch in prekäre Situationen treibt, Illegales vielleicht sogar erzeugt. Auf der anderen Seite spricht es aber, finde ich, auch ein ganz zentrales Problem der Fitnesskultur an, das, finde ich, noch weiter erforscht werden sollte. Dadurch, dass der eigene Körper ja objektiviert wird, also du arbeitest an deinem Körper als ein Objekt, als eine Maschine, als Körper eben, ist die Gefahr groß, dass auch andere deinen Körper objektivieren, sozusagen. Ne? Also darf ich jetzt über andere so reden, wie der selbst über seinen Körper? Darf ich über den Körper einer mir gar nicht so bekannten jungen Frau beispielsweise objektiviert sprechen? Und das ist ja schon ein erster Schritt zu dem, was im Extrem dann auch sexualisiert bezeichnet werden kann. Also das liegt ja alles noch forschungsmäßig total offen. Fitnessszene, du sagst, eine sexualisierte Jugend, ein spannendes Thema. Und ich denke, da müsste man dann auch noch mal mit einer Forschung ran. Also es interessiert mich total. Ne?
Ja, gibt ja auch Beispiel, wir hatten das Thema ja auch schon, du hast es auch schon mal angesprochen, was teilweise für zumindest, ja, kann man auch so sagen, sexualisierte Videos auf TikTok oder so produziert wird, wo er teils, ich würde mal sagen, könnte man fast schon als erotische Tänze bezeichnen, da von Minderjährigen, vielleicht auch, bestimmt auch teilweise nicht wissend, ja, nachgeahmt werden. Das habe ich doch auch in der, in meiner Zeit, in auf einer Expedition, konnte ich das doch auch häufig wahrnehmen, dass da genau,
auch,
der Körper Teil eines
auch hier wieder
Gesamtprodukts ist so.
Ja, auch hier wieder auf der einen Seite Privatisierung von Jugend, weil Jugend auch schüchterner wird, ne? Jugend auch sich eher im echten Leben auch ungern zeigt, aber im virtuellen Bereich dann doch eher wieder so zu sexualisierbar und zugänglich im Grunde wird. Und im Fitnessstudio als so ein Zwischenbereich fast, würde ich sagen, zwischen was Virtuellem und was Echtem, kann man da vielleicht diese Übergänge auch erspüren. Aber wir entwickeln hier neue Thesen zu einer Arbeit. Eigentlich hatte ich das so schön vorbereitet. Wir sind noch mittendrin im zweiten Punkt, den ich eben mit dir besprechen wollte. Vielleicht ist das auch ganz gut, den jetzt noch mitzunehmen. Ethnographie als wissenschaftliche Strategie habe ich den genannt. Ich hätte gern mit dir über deinen Feldzugang gesprochen. Wir sind aber eigentlich schon mittendrin so bei dem, was eigentlich so Auswertung ist. Also was nimmst du eigentlich raus aus dem ganzen Wust an Daten? Ein paar Sachen haben wir jetzt schon mal so besprochen. Überall taucht ein Thema auf. Aber du musst dich ja entscheiden. Ich mache ein ganz bestimmtes Thema nämlich mit, weil das für mich sportpädagogisch relevant ist. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen.
Möchtest du noch was zum Zugang hören oder wollen wir den?
Das überspringen wir mal.
Weiß nicht, ob
wir noch Zeit haben dazu.
Okay.
Aber vielleicht bleiben wir gerade schon bei Inhalten sind, bleiben wir vielleicht da.
Ja, bleiben wir gerne. Ja. Zugang ist auch nicht so spannend. Also es war einfach ein Satz dazu ganz schnell.
Ja, ja.
Weil es Spannende am Fitnesssport ist kommerzielles Feld. Ja, der Zugang erstmal zum räumlichen Feld ist durch eine Mitgliedschaft möglich.
Mhm.
Und dann vor Ort war ich einfach sozial aktiv, habe Leute angesprochen, Kontakte aufgebaut und so brauchte ich praktisch keinen Gatekeeper, wie das in der Feldforschung so heißt.
Also für die Kids da draußen, die ethnografisch in der Fitnesskultur forschen wollen, Mitglied werden, loslegen.
Yes, genau.
It's easy.
Einfach rein da.
Okay.
Ja?
Okay. Und okay. Raus da geht nicht, da kommen wir auch gleich noch dazu. Einmal drin sein, bleibt ihr leider da stecken.
Ja.
Aber dazwischen passiert noch was Spannendes.
Was war denn deine Frage?
Ja, was dein Thema, das sportpädagogische Kernthema jetzt so für dich ist. Du hättest ja beim Spiegel bleiben können. Ne? Du hättest jetzt das ganze Buch hätte um den Spiegel gehen können. Wir hätten das ganze Buch auch Krieg des Wissens nennen können nachher. Es hätte, weißt du, aber du hast ja was ausgesucht.
So, also ne? Ich hätte auch bei der Kulturbeschreibung bleiben können.
Ja.
Dann wäre es, glaube ich, noch mehr Ethnographie gewesen, weil mehr beschreibend, weil noch mehr narrative Passagen möglich gewesen wären, noch mehr Beschreibungspassagen. Wäre dann, glaube ich, auch, da kann man sich natürlich drüber streiten, inwieweit da soziologisches Anliegen, pädagogisches Anliegen, wo die Grenzen da verschmelzen. Ich mache da, sage ich auch ganz ehrlich, nie so einen Krieg draus, was ist jetzt soziologisch, was pädagogisch. Das geht sicherlich hier und da Hand in Hand, ja. Aber für uns in Klammern Sport, Klammer zu, Pädagogen, ja, ist natürlich das Thema Wissen, weil es auch sehr mit Entwicklung, ja, von jungen Menschen zusammenhängt, war und ist besonders. Und deshalb wurde da, und auch, weil es auch von dir schon für den Erwachsenen-Fitnesssport vorgezeichnet wurde, mein Schwerpunkt drauf gelegt. Da sage ich aber auch ganz klar, diese Festlegung ist richtig tough in der Ethnographie. Also weil du auch als Wissenschaftsstrategie fragst. Also sich dann zu entscheiden, also ich zeichne praktisch ein Bild von der Kultur, wenn man so möchte. Ich zeichne ein großes Bild. Und welchen Teil dieses Bildes male ich aus oder zeichne ich scharf? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Jetzt war es mir leichter, weil es unterschiedliche Vorarbeiten auch von dir schon zum Thema Wissen gab für Erwachsenen-Fitness, Sport. Aber grundsätzlich, du merkst schon, was ich hier auch eben schon angesprochen habe mit Körperlichkeit, Sexualisierung etc., da gibt es noch wirklich unglaublich viele Bereiche, die auch das Feld pädagogisch spannend machen.
Wie war da so dein Vorgehen? Also du hast ja Daten gesammelt, ne? Mit einem Großteil waren es Interviewdaten, aber auch Beobachtungen, Selbsterfahrungen. etc. Vielleicht so als ein Tipp jetzt auch für diejenigen, die sich in solchen Qualifikations- oder Forschungsprozessen befinden. Das ist ja oft ein Problem. Wie komme ich aus dem Vielen wieder raus? Und gerade in der Ethnographie schreibt man nachher aus Versehen 2000 Seiten langes Buch. Das hast du ja geschafft zu vermeiden und bist am Endeffekt bei 300 Seiten gelandet. Kannst du da Tipps geben, wie das funktioniert?
Tja, also Fokussierung tut natürlich immer gut, also eine Fokussierung auf ein Phänomen. Allerdings ist es mir auch passiert und das muss man, ich glaube, das, was man machen muss, ist zu akzeptieren, dass man Sachen schreibt, dass man Sachen für total spannend erachtet, wie ich dir jetzt hier noch 3 Stunden erzählen könnte, die es nicht ins Endprodukt schaffen. Und ich glaube, wenn man das akzeptiert, dann fällt es einem leichter zu sagen, okay, ja, es ist spannend, vielleicht baue ich noch einen Artikel draus, vielleicht sind das Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungen, aber hierfür ist es gerade weniger, nicht, ich sage nicht, dass es nicht relevant ist, aber es ist weniger relevant und muss einfach in der Masse zusammengehalten werden, dass es nicht diese 2000 Seiten
wird. Ja, da steckt ja auch eine große Chance drin, also sich immer wieder früh zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich hier das Spannendste. Was ist das, was ich am besten greifen kann? Wo ist das, wo ich schon vielleicht ein bisschen Anschluss finde? Das sind so pragmatische Gründe auch. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass das vielen NachwuchswissenschaftlerInnen eben schwerfällt, an vielen Punkten das Ding auch dann entsprechend nach Hause zu bringen. Und dazu gehört vor allem dieses nicht zu viel machen, einfangen von den Daten, auswerten und es nachher auch verschriftlichen. Eine Frage noch zum Schreiben des Buches nachher. Es ist ja eine Monographie geworden, die man auch bald erwerben kann. Werden wir dann natürlich auch noch hier mal eine kleine Buchempfehlung durchgeben. Was hast du über dich und das Schreiben? Weil Ethnographie, Graphie heißt ja
Schreiben. Sehr schön.
Ja, genau. Wer das weiß, der Ethnograph, er schreibt, wurde auch mal von schlauen Ethnographen gesagt. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Weil so viel geschrieben hast du wahrscheinlich auch davor, jetzt nicht genauso viel wie dich im Spiegel angeguckt, wirst du wahrscheinlich in der Phase auch ziemlich viel geschrieben haben.
Das ist ganz klar. Also wenn man so eine Monographie schreibt, sprengt das ja bei weitem irgendwelche Artikel oder selbst die Masterarbeit, also es ist ja überhaupt nicht zu vergleichen, ja. Also natürlich habe ich sehr viel geschrieben und was man auch, oder was, das habe ich dir glaube ich auch schon mal in so einem Gespräch, aber jetzt kann ich es auch hier gerne zu Protokoll geben. Wenn man über so 3 Jahre schreibt, dann habe ich so gemacht, dass ich schon auch am Anfang Gedanken so in Feldprotokoll niedergeschrieben habe und die dann schon mal versucht habe, so zu bündeln, zusammenzufassen, vielleicht schon mal so eine Beschreibung, die es dann schafft ins Endprodukt. Und da war meine Erfahrung dann nach so 1,5 Jahren, wenn man sich das nochmal durchliest, boah, Christian, schlecht. Weil man dann irgendwie Abstand dazu hat und denkt, das ist nicht meins, also das ist nicht meine Sprache. Vielleicht hat sich meine Sprache weiterentwickelt, okay, aber ich glaube, dieses Iterative, dieses immer wieder mal neu hintendran neu lesen, also nicht neu, das alte neu lesen, das hat mir sehr geholfen. Das würde ich allen nur empfehlen. Aber wer nicht damit klarkommt, dann sich selbst so wahrzunehmen, wie was du da geschrieben hast, Christian, das geht nicht. Und das ist mir persönlich ist das passiert. Und dann musste ich es umformulieren oder neu schreiben. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt.
Ja,
das wäre mein Tipp. Ja.
Genau, es hat sich gelohnt. Das führt uns in den dritten und letzten Bereich. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen. So eine Ethnographie war ja für dich auch eine Qualifikation. Ne? Also vielleicht für diejenigen, die das jetzt hören, der Kreis wird jetzt vielleicht ein bisschen kleiner. Vielleicht schaltet der eine oder andere dann auch schon ab. Aber jemand, der sich in der Qualifikation befindet, könnte ja auch eine Masterarbeit sein. Aber jetzt vielleicht für eine Promotion. Was hat dir geholfen, am Ball zu bleiben? Was hat dich motiviert? Was waren Unterstützungen, die für dich wichtig waren oder in der Phase auch? Weil man ist ja so für sich auch, ne? Und du kannst das ja total verschleppen. Du kannst ja in 3 Jahren gar nichts hinkriegen und sagen, ja, ich habe so viel erhoben, kommt noch. Aber es ist ja bei dir anders gewesen. Du hast es ja fertig gekriegt, ne? Und ich glaube, das wünschen sich auch viele, dass sie das so selbst organisiert hinkriegen. Du bist ein organisierter Mensch, das wissen wir. Aber das allein reicht wahrscheinlich nicht. Was hilft?
Ich bin gerade selbst am Reflektieren, so was hilft. Also natürlich hilft, das ist macht man, glaube ich, kein Geheimnis draus, hilft ein gewisser Druck auch vom Betreuer, ja, also ein positiver Druck, dass man sagt, hier Christian, und das hast du ja auch gemacht, in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen, zu sagen, hier, ich brauche mal was, gib mal was zum Lesen, los, los, los. Also wenn man da die Leine, ich sage nicht, dass du die Leine eng gezogen hast, überhaupt nicht, weil ich glaube, das stört auch eine Ethnografie, wenn man auch mal, also ich beispielsweise habe auch mal so 3 Monate gehabt, Zeiten des, das nennt man so in der Ethnografie, Zeiten des Nichtreflektierens. Einfach mal teilhaben, einfach mal sich treiben lassen im Feld, mal gucken, was passiert. Also und dann erst wieder anfangen zu reflektieren, was ist mit mir in dieser Phase passiert. Also da ist, glaube ich, ein gutes Mittelmaß erstens vom Betreuer notwendig, dass er einmal sagt, mach, aber andererseits auch sagt, komm, Junge, ich brauche was von dir. Ja, und andererseits war es einfach für mich ein schönes Gefühl, glaube ich, oder vielleicht hat es mich sehr motiviert, dass die ganzen Gedanken, das ist, glaube ich, ein guter Punkt nochmal so als zweiten, dass meine Gedanken und meine spannenden Ergebnisse, die ich zumindest spannend finde, dass die es auch nach draußen schaffen. Und nach draußen schaffen die es ja erst bei einer Monografie, wenn das Ding letztendlich fertig ist. Ja. Und ich glaube, das war so meine persönliche Motivation, warum ich es dann zeitnah durchgezogen habe.
Das haben wir schon 2-3 Mal gesagt, es ist eine Monografie, also du hast ein Buch geschrieben, das ist ja gar keine Selbstverständlichkeit, sondern fast schon eher eine Ausnahme im wissenschaftlichen Bereich, was Qualifikationen angeht. Was waren deine Erfahrungen auch im Austausch vielleicht mit anderen QualifikantInnen, diesen unkonventionellen Weg zu gehen? Würdest du das jetzt nochmal so machen oder hätte man sich das auch vorstellen können mit Artikeln in einem kumulativen Verfahren? Wie siehst du das im Nachhinein?
Das sehe ich so, dass ich auf die Frage, würdest du das nochmal machen, mit einem 100%igen Ja antworten würde. Das hat 2 Gründe. Nummer 1, vielleicht ein bisschen persönlich eingebildeten Grund. Ich wollte in meinem Leben mal ein Buch schreiben. Ja. Ist okay, stehe ich zu, ja. Ich wollte mal ein Buch von mir in der Hand halten, aber hat auch einen ganz einfachen und das, glaube ich, einfach nachzuvollziehen, methodisch-wissenschaftlichen Grund, weil die Ethnografie Wörter braucht, die Ethnografie braucht beschreibende Passagen und die dann in einen 20.000 Zeichen Artikel einzudampfen, ich glaube, das wird der Erhebungszeit nicht gerecht und also das ist so der methodisch-wissenschaftliche Grund. Ich habe noch einen 3. hinterher. Und was schön ist für alle NachwuchswissenschaftlerInnen, man ist unabhängig von irgendwelchen Veröffentlichungszeiträumen, Reviewern und hat praktisch so seine eigene Abgabe selbst in der Hand oder seine eigene Promotionszeit selbst in der Hand.
Aber der Outcome in der Literaturliste ist nachher sehr gering. Dann steht dann da nur Theis, C. 2022, wenn wir es in dem Jahr noch schaffen und der Titel, Punkt.
Ja, fair point.
In 4 Jahren. Ja, wo sind die Kooperationen?
Ja.
Wo ist das Internationale? Wo sind die Artikel und so weiter?
Vollkommen okay, kann ich verstehen.
Ja,
ist ein valid point, aber ist mir egal.
Okay.
Ja. Also ich wollte, dieses Buch zu schreiben, das war so ein kleines Live-Goal.
Tolle Einstellung da draußen, das ist auch, finde ich, wichtig, nicht immer so danach zu gucken, das ist ein bisschen leicht gesagt vielleicht, manche müssen danach gucken, wie es funktioniert, je nachdem, wo sie sind, aber wenn man die Möglichkeiten hat, sein Ding zu machen, dann sollte man das in der Wissenschaft auch tun. So, ich denke, sonst fehlt auch der Wissenschaft als Kultur ein großer Teil. Also wenn es keine Bücher mehr gäbe, die auf eigenem Interesse und mit hohem wissenschaftlichem Know-how und Leidenschaft entstehen, dann fehlt der Sportwissenschaft, der Sportpädagogik natürlich was. Insofern bin ich sehr froh, dass du das so gemacht hast und freue mich sehr auf die Veröffentlichung dieses Buches. Und wir wollten noch über den Ausgang sozusagen sprechen. Also, die Expedition Fitness ist vorbei. Da könnte man auch mal tief durchatmen und sich neuen Ethnografieprojekten zuwenden. Dazu gleich. Aber zunächst einmal, du bist ja immer noch drin in der Fitnesskultur. Genau wie ich offen gesagt auch. Und darüber würde ich vielleicht noch ganz kurz mal mit dir sprechen. Was hält uns da fest? Was hält dich da fest?
Also ich muss natürlich da vorschieben vor meinem Kommentar jetzt, dass ich natürlich auch eine Zeit hatte, 3 bis 4 Monate, die ich dann komplett nicht im Feld war, um zu reflektieren, um zu schreiben. Aber dann, als es dann jetzt auch fertig war, hat mir doch diese Aktivität im Feld, die hat sich doch als so spannend für mich selbst herausgestellt, dass ich das irgendwie nicht sein lasse. Jetzt kommt noch dazu, dass ich natürlich als Basketballschiedsrichter aktiv bin und das auch als Motiv betreibe, sportlich fit zu werden in anderen Sportarten, also in praktisch meiner Basketballschiedsrichtertätigkeit, sowohl was körperliche Fitness angeht, als auch eine gewisse Außendarstellung.
Okay. Wenn das letzte nicht gekommen wäre, hätte ich gesagt, was für ein Blödsinn. Du bist doch ein eitler Fatzke, der einfach nur schön sein will. Ich möchte mit dir ein bisschen über Schönheit sprechen, Christian.
Ja, bitte.
Und ich finde, das ist ein Thema, das man immer so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Also, ich trainiere für meinen Sport, für meine Gesundheit und so weiter. Nein, ich will mich hier outen. Ich trainiere, um schön zu sein. Auch. Vielleicht aber zu einem sehr großen Teil.
Ja, hast du noch einen langen Weg vor dir?
Oh, das mag ich immer. Kinder. Mit zwei Männern so einen Podcast machen, sich gegenseitig zu blödissen. Christian, das wollten wir nicht mehr machen. Episode 28. Also, Christian, du siehst ganz toll aus, so, ne? Ich auch. Und das ist vielleicht auch gut so, oder? Erzähl was darüber. Was bedeutet Schönheit für dich?
Oh, also das ist eine Frage, die habe ich auch in meinen, ne? Die habe ich auch in meinen Interviews immer gestellt. Was ist für dich der perfekte Körper? Ja. Mhm. Und dann kommt natürlich immer das sogenannte Phänomen, ist auch wissenschaftlich interessant, des sozial erwünschten Antwortens. Mhm. Ja. Und die sozial erwünschte Antwort, die ich dir natürlich jetzt auch gebe, ist: Jeder Körper ist ein schöner Körper. Oder alles, nee, anders. Jeder ist schön oder ich finde jeden schön, so irgendwie sowas. Ja. Ich finde es okay, wenn man persönlich ein Schönheitsideal hat. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man dann durch dieses Schönheitsideal, und das passiert halt im Thema Bodyshaming häufig, dass dadurch andere, die diesem Ideal nicht entsprechen, persönlich abgewertet werden. Mhm. Und dagegen wehre ich mich enorm, sage aber auch, dass es vollkommen legitim ist, also sage ich jetzt hier, das habe ich natürlich in den Interviews nicht gesagt, aber es ist völlig legitim für mich, finde ich, wenn man persönliche Schönheitspräferenzen hat als Mensch. Aber dadurch muss einem auch klar sein, dass alle anderen dadurch nicht weniger wert sein müssen.
Gut, es gibt aber natürlich
auch... Stehst du meinen
Punkt? Ja, klar. Trotzdem ist natürlich interessant, sich selbst da ein bisschen zu prüfen, ne, warum das für einen wichtig ist. Und genau, im Gespräch hat man immer so negative Konnotationen natürlich davon. Also niemand möchte eitel sein. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Eitelkeit und einem Bewusstsein für Schönheit. Ich glaube, in diesem Schönheitsbewusstsein stecken verschiedene Dinge mit drin. Zum einen zum Beispiel, sich nicht einem Verfall hinzugeben. Das ist für mein Alter ein bisschen wichtiger. Auch im Abgleich zu anderen zu gucken, was geht jetzt los? Ne? Was geht jetzt mit Mitte, bald Ende 40 sozusagen los? Keine Ahnung, man baut Fett auf, ne, verliert Haare und so weiter. Man kann sagen, okay, alles klar, ich verfalle jetzt so langsam. Aber sich gegen Verfall aufzubegehren und sagen, hey, es geht halt immer noch, ne, quasi an seinem Körper das Beispiel zu setzen, dass man sich nicht dem Verfall hingibt. Das ist natürlich hochproblematisch, weil man dann so nach einer ewigen Jugend und so weiter strebt und sowas. Also es ist immer auch ein sehr diffizile Aushandlung, die ich da mit mir sozusagen habe. Ne? Wie will ich eigentlich noch aussehen? Was lasse ich an Verfall zu? Wo kämpfe ich dagegen an? Aber ich glaube, das ist in deinem Alter noch was anderes tatsächlich. Es ist keine Verfallsthematik eventuell.
Nein, eine Verfallsthematik ist das nicht. Aber mich würde jetzt als Gegenfrage auch interessieren, wenn du praktisch Verfall, wenn man das so nennen möchte, vorbeugen magst oder den praktisch verlangsamen, wie auch immer, wirkt dieser Verfall sich ja auf dein Schönheitsbild aus, wo du sagst, ich habe hier einen, das ist mein Bild von Schönheit, und wenn Verfall einsetzt, wird diese Schönheit praktisch gemindert, korrekt?
Ja. Das ist aber hochproblematisch, weil man irgendwann dann automatisch nicht mehr schön sein kann. Also das Schönheitsideal muss mit dem Alter sozusagen sich verändern. Und man muss immer gucken, finde ich, was bin ich noch zu leisten in der Lage? Oder? Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen Abgleichverhalten zu dem, was auf der einen Seite medial seiner Alterskohorte vorgegeben wird oder auch direkt im Umfeld, im Freundeskreis in seiner Alterskohorte gezeigt wird. Also ich bin da an einem ganz frühen Punkt immer bei diesem Schönheitsthema, aber ich weiß, es ist ein Schönheitsthema. So, und wenn ich das nicht hätte, dann sagen wir, ey, mir geht's nur um Gesundheit, sowas, würde ich wahrscheinlich andere Sachen machen und nicht Wert drauf legen, zum Beispiel meinen Brustmuskel so stark zu trainieren. Ich brauche ihn ja eigentlich nicht wirklich, außer zum Trainieren selbst. Also ich mache nichts, wofür ich ihn brauche. Also es muss ein Schönheitselement sein. Genau. Aber ich finde diesen Dialog allein schon sehr wichtig. So, du fühlst ihn offensichtlich nicht so stark wie ich mit dir selbst. Schönheit auf der einen Seite zu wollen, auf der anderen Frage aber auch zu belächeln, zu bemängeln und immer sich so ein bisschen in Disput zu sein.
Ich finde das ganz spannend, wie du das erzählst, weil das hat in meinen Gesprächen mit Jugendlichen auch viel umgetrieben, ja, dass diese
schön sein wollen dürfen auch.
Genau, richtig. So, ne? So. Ja. Da kommt nämlich das Punkt, da kommen nämlich Worte wie arrogant, eitel, eingebildet, oberflächlich übrigens auch.
Ja, ja klar.
Oberflächlich,
ja,
klar. Die kommen immer relativ schnell zur Geltung und ich habe das Gefühl, viele sind, wenn man auch nach Motiven, Motivation fragt zum Fitnesstraining, da kommt immer sowas hinterher, ja natürlich mache ich das auch wegen meinem Körper, aber es kommt immer sowas hinterher wie, was ist sozial erwünscht, wie zum Beispiel so die Gesundheitsthematik wird dann noch hinterhergeschoben, ja ich möchte auch fit sein für den Alltag. Ich habe das Gefühl, dass zumindest die Befragten das Gefühl hatten, sich rechtfertigen zu müssen, für ihr eigenes Schönheitsideal trainieren zu gehen.
Ja, viele Menschen wollen ja schön sein. Also ihr da draußen, fragt euch mal selbst, bis zu welchem Punkt ihr warum, wie schön sein wollt und was das für euch heißt.
Aber Tim, Moment, da ist natürlich auch ein Punkt, wir setzen hier gerade, der eigentlich nicht richtig ist, wir setzen hier gerade für alle Menschen schön mit trainiert gleich.
Nee, das würde ich nicht.
Ja, aber das könnte man jetzt gerade so in dem Thema verstehen.
Ja, das gibt es ja auch mal mit Kleidung, es gibt es mit Mode, es gibt mit anderen Dingen, es gibt es ja auch mit Körperbemalungen, wie auch immer.
Ja, aber es gibt ja auch Leute, die finden auch explizit, und das ist ja auch voll in Ordnung, ja. Es gibt auch Leute, die finden nicht trainierte Körper schön und entsprechen ihrem Schönheitsideal, ja. Also ich finde.
Aber so ein bisschen trainiert.
Nee, ist falsch.
Ja, total falsch.
Ich weiß, dass du das jetzt ironisch meinst.
Ja, nicht so ganz, aber nicht so ganz. Letztens habe ich auch so eine Netflix-Serie gesehen und da fing die an auch so ein bisschen mit, ich glaube, das war schon Body Positivity, jedenfalls war zum ersten Mal nicht irgendwie so ein 18-jähriger Leistungsschwimmer, der random Hauptdarsteller, sondern einfach so ein normaler Typ und ey, ist mir sofort aufgefallen.
Okay.
Ich meine zu meiner Tochter so, ey, er hat ja gar keine Schultern. Was ist mit dem los? Was ist denn da los? Bis ich gecheckt habe, ist ja ein ganz normaler Typ. So, ne? Also ich glaube, da werden tatsächlich aber auch heute, und das finde ich jetzt für Jugendforschung natürlich auch spannend, es werden ja Schönheitsideale gesetzt, total. Und ich glaube, dass das mit Jugendlichen genau das macht, was es mit mir im Grunde auch macht. So, ne? Und das hat natürlich was Körperliches, weil wir uns vielleicht auch in so einer körperlichen Szene mit Fitness bewegt haben, ist es viel mehr auf uns zugekommen, als wenn wir in einer anderen Szene wären. Also wenn ich jetzt Triathlon machen will, entwickle ich vielleicht auch andere Ideale, die auch andere haben, beispielsweise ein leistungsfähiger Körper, wo die Optik auch vielleicht gar nicht so interessant ist.
Los
so,
geht's,
ne?
Jahresethnographie, ab jetzt, Tim.
Ja.
Ich möchte dich Zehner Bizeps.
Neue Schönheiten. Ich brauche neue Schönheitsideal. Neues eigenes Schönheitsideal. Okay, schön, dass es am Ende jetzt auch nochmal um mich ging in dieser Episode, Christian. Ich bin eigentlich am Ende mit deinem Punkt. Expedition
vollkommen
Fitness.
Vollkommen am Ende, ja, schön.
Weil wir müssen auf die Uhr gucken, richtig?
Ja, wir müssen sehr
raus,
auf die Uhr
weil ich habe noch so ein schönes Rätsel für dich. Insofern jingeln wir uns da jetzt mal raus.
Das nehmen wir auf alle
Fälle. Und den Rest lesen wir in deinem Buch nach.
Genau. Ich freue mich natürlich über alle, die sich auch mit dem Thema bei mir melden. Ihr Kontakte findet ihr ja ausreichend im Netz. Es bewegt mich wirklich sehr und ich würde auch gerne eure Erfahrungen mitkriegen. Vielleicht hat ja euch was heute getriggert in die positive oder negative Richtung. Und wenn ihr andere Meinungen habt, dann schießt los. Thema Schönheit und Thema Körper bewegt halt viele Leute.
Ja. Ja. Was ist schön für euch?
Genau. Außer diesen Podcast zu hören.
Ja.
Ja, auch wenn ich nervös auf die Uhr gucke, Tim, es sei uns heute egal, weil ich habe einen schönen kleinen Punkt für die Transition 2, den ich kurz ansprechen möchte. Der ist natürlich gesellschaftlich nicht so schön, aber ich finde spannend, eben auch wieder im Radio gehört, wie der Sport doch ein sehr, sehr großer Energieverbraucher ist.
Mhm.
Ja, und jetzt kamen hier eben wieder Themen von Schwimmbäder werden zugemacht über den Winter, Sporthallen werden runtergeheizt. Also es ist doch einiges gerade aufgrund der bekannten furchtbaren Situationen, Thema Energiekrise, Thema Ukraine etc., der Sport wird auch leiden.
Total, ja. Nicht erst und nicht nur, vielleicht aber angetrieben vom furchtbaren Krieg, aber auch durch Klimawandel und die entsprechenden Problematiken. Natürlich alle großen Vereine bauen ihre Nachhaltigkeitsabteilungen auf. Das ist gerade ein Riesenthema und dem werden wir uns in Zukunft auch nochmal widmen.
Ja, schön. Ne? Punkt.
Schön. Punkt. Ja, ich glaube, da steigen wir nicht nochmal groß ein, aber da gibt es ja echt so ein paar wirklich große Themen. Und da, ich gucke mir keine Fußball-WM in Katar an.
Ich werde dich dran erinnern.
Ja, nee, ich guck's wirklich nicht. Ja. Ich habe es aber auch schon auch in anderen Ländern nicht mehr so richtig verfolgt, aber das mach ich nicht mit.
Gut, ich meine, wenn man jetzt hier die letzten beiden Nations League-Spiele gesehen hat, dann mal gucken, was da passiert mit der Nationalmannschaft.
Elf Männer in einer mit zu wenig Diversity in so einem Sport.
Und dann noch in Katar.
Das kann ich mir nicht antun.
Okay. Ja. Was wir uns aber antun können, ist das faule Ei. So, Tim, du hast was.
Ja. Ja, 5 Eier gelegt. 4 kannst du dir lecker in deinen Proteinshake reinhauen. 1 würde ich aussortieren. Christian, weil es nämlich faul ist. Genau, ich lese dir jetzt 5 Titel von publizierten Ethnografien vor.
Werden die Proteine eigentlich schlecht, wenn das Ei faul ist? Ist doch dann egal.
In diesem Falle schon.
5 Titel von Ethnografien.
Ja, wir müssen übrigens noch auflösen, wann der Spiegel erfunden wurde.
Das machen wir gleich.
5 Titel von Ethnografien, 1 völlig frei erfunden, okay? Legen wir los. Bist du bereit?
Yes, sir.
Nummer 1. Die Arten des Wartens an einer Bushaltestelle. Das ist also der Originaltitel der Veröffentlichung.
Jeweils.
Ja. Nummer 2. Deine Mama kommt ja wieder. Eine Ethnografie der Eingewöhnung in die Krippe. Nummer 3. Die soziale Logik des Likes. Eine Twitter-Ethnografie. Nummer 4. Von Kings und Losern, eine Performance-Ethnographie mit Schülerinnen und Schülern im transnationalisierten Stadtteil Bern-West. Oder Nummer 5, hölzerne Ansichten, eine Ethnographie familiärer Fiskalsysteme steiermärkischer Forstwirtschaft.
Ja, Tim, das ist richtig gemein.
Habe ich ja wieder, ja, oder?
Da hast du was Schönes gebastelt.
Wieder was gebastelt.
Das könnte ja fast alles, das könnte fast alles passieren. Also ich sag mal so, das mit den Likes, das nehmen wir mit.
Ja.
Ja, das passt.
Haken drunter. Okay.
Was haben wir noch gehabt?
Nummer 1, die Arten des Wartens an einer Bushaltestelle.
Ja, kann man da Ethnographie wirklich so machen? Also so, teilnehmen, ja. Also übrigens, das hier mit, gehen wir erstmal hinten ran. Also
hölzerne Ansichten.
Also Bern und so, und was war Steiermark?
Steiermärkische Forstwirtschaft.
Winkst
du durch?
Ja, würde ich auch durchwinken.
Dann stehst du bei Die Mama kommt ja wieder, eine Ethnographie der Eingewöhnung in die Krippe. Was kann man sich wohl vorstellen? Das ist schon ein Thema, ne?
Die Mama kommt ja wieder.
Das sagen die dann wahrscheinlich so, ne? Deswegen ist ein Zitat.
Ach so.
Deine Mama kommt ja wieder. Eine Ethnographie der Einbildung in die Krippe.
Nee, wieso? Also.
Nee, das ist nicht. Das ist das faule
Beobachtung
Ei.
Im Feld. Ja.
Das ist das faule Ei?
Nee, was war die zwei? War die Arten des Wartens. Das finde ich schön. Ja. Mhm. Deshalb möchte ich, dass das gibt.
Ja.
Ja.
Hölzerne Ansichten von Kings und Losern, soziale Logik des Likes, Mama kommt wieder oder die Arten des Wartens. Das war jetzt 5 nach 1. Entscheiden Sie bitte jetzt,
was ist das faule Ei? Ich sag mal, das faule Ei ist, komm, mach mal die Grippe, ist das faule Ei.
Okay. Katja Kesselhut 2021, Grüße gehen raus. Deine Mama kommt ja wieder. Eine Ethnographie der Einigung in der Grippe und auch das schöne Buch zu den Arten des Wartens an der Bushaltestelle scheint es zu geben. Ich kenn's nicht.
Ja.
Richtig hast du mit sozialen Logiken des Likes gehandhabt und dann ist hinten sind die hölzernen Ansichten.
Ah, ja. Okay.
Ethnographie familiärer Fiskalsysteme steiermärkischer Forstwirtschaft. Das habe ich mir ausgedacht und zwar so gut ausgedacht, dass du
Forstwirtschaft.
Ja.
Das habe ich nicht gehört.
Okay.
Das hätte mich.
Das mit hölzernen Ansichten ein bisschen, ne? Ein bisschen gespielt hinten. Okay, gut.
Aber schön, Tim. Ja, also da muss ich ja sagen, da bist du schon ein kreativer Kopf, was das angeht. Ja. Und Ethnographien zu lesen.
Aber was für absurde Sachen es gibt, ne?
Ja, es gibt verrückt. Ja noch. Also die Liste hättest du aber noch um 20 interessante Titel fortsetzen können. Und wir jingeln uns mal
mal nee, in du hast das gesagt, aber Ethnografien zu lesen, ich habe dich mal wieder unterbrochen, du musst deinen Satz dann noch zu Ende machen.
Ach so, Ethnografien zu lesen hat ja auch ein bisschen was fast von, es kann sehr unterhaltend sein.
Voll,
ja? Also,
voll.
Manchmal findet man sich nicht, also man weiß manchmal nicht, ob man sich ein Wissenschaftsbuch zu Gemüte führt. Das sind ja sehr, sehr spannende Geschichten.
Macht Bock.
Ja, genau. Und wir jingeln uns aus das faule Ei raus und ich gucke parallel dazu, wann es den Spiegel gibt. Nicht die Zeitschrift, liebe Leute, sondern den, wo man sich im Spiegelbild sehen kann. Ja. Tim hat gesagt, im
17. Jahrhundert.
17. Jahrhundert, ich sage wesentlich
Johann Sebastian früher. Bach hat als erster Mensch in den Spiegel geguckt.
Okay, und wir gucken mal, wer hier richtiger liegt. Okay, liebe Leute, es geht bei uns, das hat Tim ja auch schon gesagt.
Und ich weiß es noch nicht mal.
Er weiß es noch nicht. Oh Mann. Es geht ja um den Spiegel aus Glas, korrekt?
Ich leg mich fest, 1617.
Gar nicht mal so schlecht.
Oha.
Gar nicht mal so schlecht. Hier steht zumindest beim ganz, ganz schnellen Suchen, ja, also zitiere ich mal von der Seite spiegel-deutschland.de. Der erste funktionierende Spiegel nach den Römern wurde im alten Venedig vor ca. 500 Jahren hergestellt.
Ja, okay.
Deswegen war auch der Spiegelsaal von Versailles realisierbar.
16. Jahrhundert? Ja.
Ungefähr.
Mega von mir. Ich lag nur um 100 Jahre falsch.
Ja, nicht schlecht.
Ja, du hättest gesagt 5000 vor Christus hättest du geglaubt.
Moment.
Was haben denn die Römer damit zu machen? Schnell klappt das schnell zu.
Weiter geht's ja auch. In sehr alten osmanischen Gräbern hat man vor über 7000 Jahren die ersten Spiegel gefunden.
Das weiß ich ja, aber das waren ja keine
richtigen. Sie waren aus fein poliertem Obsidian.
Ja, das weiß ich ja.
Ja, ja.
Nee, das meinte ich ja nicht. Das, sowas hängen die ja nicht auf der Fitnessstudio aus Obsidian. Also das ist zu teuer.
Okay, liebe Leute, noch ein Random Fact zum Ende war das jetzt hier. Also spiegelt euch mal wieder.
Ach, ich hätte noch was Schönes eigentlich, jetzt wo ich gerade mein Buch hier sehe, weil das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe ein Geschenk für dich, was ich vergessen habe, dir in der Disputation zu geben. Das mache ich einfach on air.
Okay, bitte,
Erstmal ist hier eine schöne Karte für mich, steht drauf. Lies es vor, Christian.
Ich lese es vor. Ja. Can't touch this.
Ja, damit bist du gemeint. Ich weiß nicht mehr, was ich.
Und ein Bild mit einem Kaktus drauf.
Hinten drauf habe ich sehr persönliche.
ich weiß nicht, ob das ein. soll das ein Zeichen sein zu meiner sozialen Art?
Hier ist das Kaktus. Das ist ein Kaktus drauf.
Ja, schön.
Can't touch this. Christian, weil das war wirklich toll, was du geleistet hast. Das kann man wirklich mal live vor Publikum auch mal machen. Und ich habe ein Buch geschenkt für dich. Ich verschenke gerne Bücher. Es hat auch tatsächlich nichts mit Wissenschaft und fast nichts mit Ethnografie zu tun. Ich finde, dass der Schauspieler Joachim Meyerhoff einfach ganz toll schreibt, über sein Leben schreibt. Und dieses Buch Hamster im hinteren Stromgebiet habe ich gerne gelesen. Er benutzt Sprache toll und du hast auch Sprache toll benutzt. Und vielleicht kannst du dich bei ihm auch nochmal orientieren, wie du weiter das Leben beschreiben kannst. Vielleicht wissenschaftlich, vielleicht aber auch einfach nur in netten Gesprächen mit deiner lieben Familie, die zum Beispiel bei deiner Disputation zu Gast war. Was mich sehr gefreut hat, die Grüße gehen raus.
Ja, Grüße unterstreiche ich natürlich und freue mich sehr. Ich sage herzlichen Dank dafür. Und ich kann sogar die Klammer zumachen mit dem Sticker, der hier auf dem Buch drauf ist. Es ist nämlich ein Spiegel-Bestseller. Ja.
Genau. Und Christian, du hättest auch wissen müssen mit dem Spiegel, weil nämlich dein Großvater nicht etwa A. Bäcker oder B. Zahnarzt war, sondern C. Glasbläser, wie ich rausgefunden habe.
Ach, oh, schön. Ja. Habt ihr ein bisschen Smalltalk?
Ja, ich weiß was über deinen Opa. Das war wirklich sehr entzückend, dass deine Großeltern da waren. Ja. Und wirklich ganz reizende Menschen. Glasbläser, das fand ich sehr spannend, aber wir konnten es nicht mehr vertiefen leider an dem Tag.
Nein.
Ich hoffe, da gibt es nochmal eine Gelegenheit.
Aber ich grüße schön und ich kann auch, wir können gerne mal eine Glasbläserfolge haben. Ich weiß nämlich auch noch ganz, ganz viel über das
Glasblasen. Einmal Muttertag, einmal Glasbläserfolge.
Ja,
und einmal über die Liebe.
Also, genau, und Liebe, ja, unbedingt. Mhm. Liebe Leute, ihr hattet.
Von Glasbläsern, Müttern und Liebe, so eine Folge machen war.
Oh, schön, toll. Damit gehen wir dann raus, ja. Von Glasbläsern, Müttern und Liebe und heute auch ein bisschen Fitness. Ja, mein Name ist Christian Theiß.
Ich bin Tim Bindel, wir hatten 2,5 Antworten oder 1,5 sogar nur auf keine Frage und hoffen, dass es euch gefallen hat.
Und sagen bis bald.
Bis bald, wir sind wieder da. Tschüss.
Tschüss.